Das Glitzern des Walchensees. Am Fuß des Heimgartens lag der Walchensee in Farbschattierungen von Karibikblau bis Smaragdgrün vor mir. Wie konnte Paula mir nur vorenthalten, dass sie eigentlich ein ganz anderes Leben wollte? Selbstverständlich ist es ihr gutes Recht, aber wie konnte sie mir diesen inneren Prozess so völlig entziehen? Ich dachte, wir hätten eine tiefe, vertrauensvolle Beziehung geführt. Aus dem 5-Minuten-Gespräch der Trennung blieb mir ein Satz über Tage wie ein Klirren in den Ohren. Ich will ein anderes Leben. Diese Worte machten klar, sie geht. Die Szene des Gesprächs, dieser Satz und die durch ihn aufgeweckten bohrenden Fragen zogen sich seit gestern Abend und die ganze Tour hier hinauf in Endlosschleife durch mein Innenleben. Hier oben, auf dem Gipfel, wohnte die noch einsame Stille, die mich ansteckte und sich als Friede in mir ausbreitete. Später lockte das Brotzeitrascheln Dohlen an. Während sie ein paar Körner vom Brot bekamen, heftete mein Blick immer wieder hypnotisch am millionenfachen Glitzern des Sees, in dem sich funkelnd die Sonne spiegelte. Paula liebte genau dieses Glitzern. Sahen wir es irgendwo, war sie einfach entzückt. Diese Erinnerung beendete den Frieden und all die Qual war wieder da. Die neugierig aufdringlichen Dohlen deuteten mir schon, was jetzt zu tun war. Und ich war dafür bereit. Kaum hatte ich mich in die quälenden Fragen, wie konnte sie mir so vorenthalten, dass sie eigentlich ein ganz anderes Leben wollte, wie konnte sie mir diesen inneren Prozess so völlig entziehen, vertieft, hatte das malträtierende Gefühlskonzert zugelassen und die Aufmerksamkeit weg von den Fragen und Paula gelenkt, schon zog ein inneres Bild auf. Erst dachte ich, ich sei im falschen Film. Dieses Mal funktioniert es wohl nicht. Es war anders. Es war ruhig und nicht so heftig wie sonst. Ich sah meinen älteren Bruder vor mir. Er war vielleicht 16, 17 oder 18 Jahre alt. Erst sah ich nur sein Gesicht mit gleichgültigem Ausdruck und dem langen, krausen Haar von damals. Dumpf meldete sich dann doch etwas. Wut und Abneigung. Dann stieg das Gefühl von allein und im Stich gelassen sein auf. Jetzt war es da. Jetzt war ich drin. Damals, in den Jahren nach dem Tod meines Vaters, war meine Mutter völlig überfordert und für uns Kinder nicht erreichbar. Es gibt in mir längst keinen Vorwurf mehr an sie. Es ist ohnehin erstaunlich, dass sie es überlebt und gemeistert hat. Ein Haus mit vielen Schulden, 3 Söhne, nach dem Tod meines Vaters eine Arztpraxis in Vollzeit. Wir als Familie hatten nie zusammen getrauert. Alles musste irgendwie weitergehen. Alles ging irgendwie weiter. Vater starb, war einfach weg. Wir waren wie Gestrandete. Jeder an seinem eigenen Strand. Von uns 3 erschütterten, schwachen Söhnen war ich als der Mittlere noch der scheinbar Stärkste. Mein Mitgefühl mit Mutter und meine Angst, auch sie könnte sterben, setzten mich massiv unter Stress. Ich hatte große Ängste und war sehr verunsichert. In den Monaten nach dem Tod meines Vaters begann ich, mich um das riesige Haus und den Garten zu kümmern. Überladen von übertragenen und selbst übernommenen Aufgaben und Pflichten, im Spannungsfeld sich helfend aufzuopfern und in dem tiefen Wunsch nach Selbstbestimmung in der anbrechenden Pubertät, war ich und hielt ich mich gefangen. Der Stärkste unter den Schwachen neigt gern dazu, zu viel zu tragen. Mein älterer Bruder zog sich zurück. Mein jüngerer Bruder war der kleine Bruder. Ob der Ältere nicht anders konnte oder wollte oder beides, sei dahingestellt. Es geht mir hier nicht darum, ihm einen Vorwurf zu machen oder ihn in schlechtem Licht darzustellen. Ganz sicher ging es auch ihm damals schrecklich. Er überließ alles mir. Er kümmerte sich einfach um nichts. Er machte weiter Musik, spielte in mehreren Bands, traf seine Freunde, war ein erfolgreicher Schwimmer. Ich war gefangen in dem stets drohenden totalen Zusammenbruch meiner Mutter und der Aufgabe meiner Wünsche, Bedürfnisse, Ziele und Hoffnungen. Die Wut gegen meinen älteren Bruder, die Ohnmacht, die Hilf- und Hoffnungslosigkeit von damals schwappten hoch und nahmen mich in Besitz. Der ganze Körper kribbelte und zitterte, die Stirn schmerzte, Schweiß lief an mir hinunter, während ich überall zugleich Gänsehaut hatte. Sätze kamen auf. Ich nehme die Schuld von mir, dass ich damals so überfordert war. Ich nehme die Schuld von mir, dass ich damals so hilflos und so ohnmächtig war. Es kam zur Erleichterung. Ich nehme die Schuld von mir, dass ich so allein gelassen wurde. Ich nehme die Schuld von mir, dass ich von meinem eigenen älteren Bruder so allein und im Stich gelassen wurde. Mit dem Satz stimmt etwas nicht. Das war ein Gefühl, als würde ich lügen, als würde ich mich selbst bereitwillig zum Opfer machen. Ich lauschte wieder in mich hinein. Da stieg ein unerhörter Satz auf, den ich mich erst weigerte zu sprechen. Aber wenn er da war, dann war er eben da. Obwohl mein Bruder so Recht damit hatte, auf sich selbst zu schauen und sein eigenes Leben weiterzuleben, nehme ich die Schuld dafür von mir, dass ich mein eigenes Leben aufgegeben habe. Lösung und Empörung setzten zugleich ein. Obwohl er das einzig Richtige getan hat, ich mich aber selbst so sehr dafür verstehen kann, dass ich Mutter nicht im Stich lassen konnte, nehme ich die Schuld dafür von mir, dass ich mich und mein Leben so furchtbar im Stich gelassen habe. Tiefes Durchatmen. Jetzt fühle ich mich schuldig, weil ich ihm dafür über viele Jahre Vorwürfe gemacht hatte. Letztendlich ging das so bis zum Tod unserer Mutter Anfang 2021, denn auch bei ihrer Pflege hielt er sich sehr zurück. Obwohl du mich so im Stich gelassen hast, vergebe ich mir, dass ich dir dafür Vorwürfe gemacht habe, dass du deinem Leben so viel treuer geblieben bist, wie ich meinem. Es kam erneut zur Erleichterung. Ich nehme die Schuld von mir und vergebe mir, dass ich mich an so vielen Stellen so oft verraten habe. Erleichterung. Obwohl du mich aus für dich gutem Grund im Stich gelassen hast, vergebe ich mir, dass ich mich selbst im Stich gelassen habe. Große Erleichterung. Obwohl ich mich von damals so gut verstehen kann, dass ich genau so gefühlt und gehandelt habe, nehme ich die Schuld von mir und vergebe mir, dass ich mein eigenes Leben, meine Bedürfnisse und Ziele verraten habe. Es folgten noch ein paar ähnliche Sätze, dann war es friedlich in mir. Ein Fels im Schatten lud zur Pause ein. Ich trank etwas Wasser und blickte über das schöne Voralpenland hinüber zum Staffelsee und die Wiesen und Wälder und fand alles unglaublich richtig. Es war richtig, dass Paula von mir gegangen war, um ihr Leben zu finden. Was könnte daran falsch sein? Wie könnte ich, wer könnte ihr dafür böse sein? Es war ihre Pflicht ihrem Leben gegenüber. Ohne dass ich das wollte, es hat mich sogar nicht nur gewundert, sondern auch genervt, schämte ich mich jetzt dafür, dass ich ihr nach der Trennung indirekt Vorwürfe gemacht hatte, genau wie ich sie auch meinem Bruder gegenüber gemacht hatte. Ich nehme die Schuld von mir und bitte dich, Paula, und dich, meinen Bruder, um Verzeihung, dass ich mein Versagen meinem Leben gegenüber euch zum Vorwurf gemacht habe. Der Satz saß. Über meine Haut lief eine Welle von Hitze, Kälte und Gänsehaut. In mir krampfte sich alles massiv zusammen und ich erbrach mich. Jetzt fühlte ich mich unglaublich frei. Der Körper war voller Ruhe. Alles in mir war Ruhe. Damals hätte ich auch gern ein anderes Leben gehabt. Es wäre schön gewesen, nach der Heilpraktiker-Ausbildung in die USA zu gehen, um dort zu lernen. Gern wäre ich nach Indien gereist, um dort vertieft die Homöopathie zu studieren. Ich hätte gute Kontakte gehabt. Aber ich blieb da. Ich konnte meine Mutter nicht allein lassen, ebenso wie meinen jüngeren Bruder. Auf dem Abstieg zurück nach Ohlstadt wurde mir immer klarer, dass ich symbiotisch verstrickt war. Hier soll es nicht um eine wissenschaftliche Abhandlung bezüglich Symbiose gehen. Das überlasse ich anderen, die das besser wissen und können. Mit Symbiose war ich vor dem Heimgartenereignis nicht explizit befasst. auch wenn deren grundsätzliche Prozesse im psychischen Aspekt meiner Praxis ständig aufschienen und mitschwangen. Durch die dann folgende Auseinandersetzung mit Symbiose wurden mir einige Zusammenhänge klar, welche halfen, Vorgänge innerhalb der Arbeit mit Lösus besser zu verstehen. Umgekehrt wurde durch das Wissen um Lösus und die dahinterliegenden Mechanismen für mich greifbar, wie es zu pathologischer Symbiose kommen kann und wie sie sich lösen lässt. Höre dazu auch später Fallbeispiel Nummer 2, Frau May, Lösussitzung 1. Die Integration dieses Wissens in die Praxisarbeit hat einige Klarheit und einen deutlichen Fortschritt in der Arbeitsweise mit Lösus gebracht. Inzwischen laufen bei mir in Lösussitzungen diese Fragen im Hinterkopf stets mit. Lässt sich eine Symbiose erkennen oder vermuten? Wenn ja, wie und mit wem und wo lässt sich deren Ursprung finden? Wie im Vorwort erwähnt, bleibe ich auch hier bei der Beschreibung der Symbiose bei meiner möglichst einfachen und klaren Sprache und verzichte auf ausufernde Vollständigkeit und die konventionellen Begrifflichkeiten der Psychologie.